Sehr gut. Dann lass uns doch starten. Schön, dass ihr da seid. Ich werde euch ein bisschen was über Backups erzählen, weniger über konkrete Technik, außer ihr fragt am Ende danach, sondern eher so über Fragen, die man sich stellen sollte im Alltag, Sachen, die man bedenken sollte, wenn man es ordentlich machen will. Und genau, ich möchte ein bisschen abgrenzen. Ich rede nicht über kommerzielle Backups. Ne? Also in dem Moment, wo wir in einem Firmenkontext wären, hätten wir noch ganz andere Probleme. Datenschutz, Grundverordnung, irgendwelche Lieferanten, würden wir auch ganz andere teure Software einsetzen. Sondern hier geht es ausschließlich um Privatpersonen. Auch um zwei ganz konkrete, da kommen wir gleich zu. Und wenn ihr Fragen habt, weil ich zu schnell rede, zu technisch rede oder Unsinn erzähle, dann sagt das gleich. Ansonsten würde ich sagen, die ganze Diskussion und spart euch die Fragen, die ein bisschen länger beantwortet werden, dann für den Schluss auf, dann kommen wir ins Gespräch, okay? Bin ich das? Ich kann das auch hier hinlegen für besseren Empfang. Okay? Gut. Wenn wir über Backups reden, dann meinen wir in der Regel, also im privaten Umfeld in der Regel damit Daten, die wir nicht verlieren möchten. Also warum wollen wir Backups machen? Weil wir manchmal Daten haben, die uns wichtig sind. Was könnten das für Daten sein? Welche sind von Bedeutung? Ich glaube, die meisten Menschen würden sofort erstmal an ihre Fotosammlung denken, also Fotos und Videos, Erinnerungen, grob gesagt, von denen wir ja Tausende haben mittlerweile. Die wollen wir am liebsten nie verlieren. Das wäre sehr ärgerlich. Es gibt auch so Hobbyprojekte, die Daten erzeugen, die ich vielleicht nicht verlieren möchte. Beispiel, also ich glaube, Musiker wissen genau, was ich meine. Oder Künstler. Oder Bastler, wie nebenan, so Schaltpläne, möchte man sich ja aufbewahren. Natürlich gibt es Dokumente, die einem wichtig sind. Kaufverträge, Arbeitsverträge, Geburtsurkunden. Alles Mögliche, was primär in Schriftform angeboten wird, möchte man ja auch irgendwie aufbewahren. Wir hatten gerade den Vortrag zu Passworttresoren, ne? Oder also, wie hieß das? Passwortmanager, danke, genau. Also virtuellen Passworttresoren. Die möchte man ja vielleicht doch auch immer irgendwie sichern und nicht nur an einer Stelle haben. Euer Elster-Zertifikat wäre vielleicht gut, das irgendwie zu sichern. Oder sonstige Lizenzen, wenn ihr Software teuer bezahlt habt, möchtet ihr auch nicht verlieren. Und E-Mails. E-Mails ist nochmal was ganz Besonderes. E-Mails werden an sich beim Hersteller auch schon von sich aus gesichert, aber der Punkt ist, E-Mails habt ihr selten wirklich physisch bei euch, sondern die sind in der Regel in irgendeinem Postfach. Im Original, und wenn aus irgendeinem Grund dieses Postfach verschwindet, seid ihr eure E-Mails los. So, das sind so Gedanken, also das wären so Daten, die man nicht verlieren möchte. Wie gesagt, die können auf Papier sein. Dann solltet ihr überlegen, die schnellstmöglich zu digitalisieren. Ja, Papier ist auch geduldig, aber Papier gibt es oft nur einmal. Und wenn das Haus abgebrannt ist oder überflutet, dann ist es halt weg. Bei der Gelegenheit könnte man natürlich auch gleich überlegen, ob man neue Papiere, die man bekommt, gar nicht mehr als Papier bekommt, sondern in digitaler Form, also eure Lohnzettel, eure Bank- oder Depotauszüge oder sonst irgendwelche Korrespondenz, das kann man heutzutage fast alles auf digital umstellen. Also schickt es mir per Mail oder lasst es mich von der Webseite runterladen. Das schont die Umwelt einerseits und andererseits erspart es euch die Arbeit, das einzuscannen. Viele haben schon Backups, aber die Daten liegen auf Festplatten, USB-Sticks, SD-Cards oder noch. Vielleicht kennt ihr noch diese CD-ROMs für Fotos, die man entwickelt hat irgendwann mal oder auch auf Blu-rays Sachen gesammelt hat. Das sind alles Datenträger, die nicht ewig halten werden. Also die garantiert irgendwann kaputt gehen. Die Frage ist nur, wann. Ja? So eine CD-ROM hält so 20 Jahre, eine Festplatte eher nicht. Das sollte man wissen. Ja? Also gerade wenn man so eine Festplatte mit sich rumträgt im Alltag, dann hält die auf gar keinen Fall 20 Jahre. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn das der einzige Ort ist, wo wichtige Daten drauf sind, dann ist es doof. Und und einen Punkt hatten wir schon. Manchmal liegen die Daten auch einfach in der Cloud. Das Schöne an Clouds ist, in der Regel werden die professionell betrieben, von Google, Apple, Microsoft oder wem auch immer. die sorgen dann schon für ein Backup, aber die Frage ist halt, ist die Cloud an sich vertrauenswürdig? Vertraue ich dem Anbieter? Spielen die mich vielleicht aus? Habe ich die AGBs wirklich gelesen? Oder ändern die vielleicht irgendwann ihr Geschäftsmodell und wollen auf einmal 100 Euro Monatsgebühr haben, damit ich da wieder rankomme? Ja, kann ja passieren. Google verdient sein Geld damit, uns auszuspionieren. Wenn das mal einer wegreguliert, dann müssen sie sich irgendwie andere Einnahmequellen suchen. Dann könnte Google Photo Drive irgendwie teuer werden. Könnte, ist natürlich ein Gedankenspiel oder ein sehr unwahrscheinliches Risiko, aber unser Leben ist ja doch voller Risiken. Und wenn eins davon eintritt, sind die Daten weg. Und so ein Backup kann uns helfen, die im Falle des Eintretens eines Risikos wieder zurückzubekommen. Also lasst uns heute mal schauen, welche Risiken es so gibt und mit welchen Strategien wir den Risiken begegnen können. Es gibt, ich beschränke das mal auf den normalen europäischen Bürger. Der normale europäische Bürger könnte quasi damit konfrontiert sein, dass seine Hardware einen Schaden hat. Ein Schaden kann heißen, das Ding ist kaputt oder das Ding ist weg. Also soll heißen, du hast dein Handy mit deinen Fotos drauf, machst ein Selfie an der Klippe und das Ding fällt runter. Dann sind die Fotos futsch. Es kann heißen, du fährst vorbildlich mit den Öffis im ICE und jemand klaut dir das Laptop. Dann ist es halt weg. Du vergisst einen USB-Stick mit einer wichtigen Arbeit drauf in deinem Auto. Bei 40 Grad Außentemperatur ist der USB-Stick Schrott. Also das Gerät kann einfach beschädigt sein. Es könnte auch, wenn es zu Hause angeschlossen ist, Blitzschlag erleiden oder sonst eine Überspannung. Aquarium könnte kaputt gehen zum Beispiel. Oder eben der Datenträger ist irgendwann am Ende seiner definierten Lebenszeit. Da komme ich nachher nochmal zu. Dafür gibt es noch eine besondere Strategie, quasi mit redundanten Datenträgern zu arbeiten. Das ist eine gute Idee, auch wenn es kein Backup ist. Ist aber als ergänzende Maßnahme ganz gut. Sehen wir aber nachher nochmal. Ein zweites Bedrohungsszenario, ein zweites Risiko ist der Schaden am ganzen Gebäude. Also sieht jetzt hier dramatisch aus, ist aber gar nicht so unwahrscheinlich. Wir haben aktuell ja doch viele Waldbrände in Europa. Wir haben erst vor kurzem ein Hochwasser im Ahrtal gehabt, wo ganze Straßenzüge, ganze Städte unter Wasser gesetzt worden sind und alle Daten in diesen Gebäuden im Grunde verloren waren. In der Ukraine tobt ein Krieg. Das kann auf zwei Arten für so einen Datensatz böse ausgehen. Das Gebäude wird physisch zerstört oder wenn nicht, dann kommen zumindest die Inhaber dieses Gebäudes in der Regel nicht mehr ran, weil sie aus dem Land geflohen sind und sie eben keinen Zugriff mehr auf die Festplatte haben, die sie dort zurücklassen mussten, voll in ihrer Angst. Ja, oder Corona war auch so ein Beispiel. Ne? Du hast Daten in der Firma liegen, darfst aber gar nicht mehr aus dem Haus irgendwie. Ja, hast halt Pech gehabt. Stell dir noch sonstige Elementarschaden vor. Der Punkt ist, auch in diesem Fall gehen Geräte kaputt oder verschwinden eben aus deinem Zugriff. Und der Unterschied zu vorher ist, das trifft immer alle Geräte in einem Gebäude. Also wenn ich also mein Backup darauf beschränke, im selben Haus den Backup zu lagern wie das Original, dann habe ich im Fall von einem Brand, einem Flut oder einem Krieg eben nichts gekonnt. Ja, dann ist es weg. Sandbackup. Drittes Szenario ist ungewollte Änderung. Die Dame ärgert sich ein bisschen. Sie hat versehentlich eine Datei überschrieben, wo eigentlich was Wichtiges drin war. Jetzt ist die Datei zwar noch da, sieht aber ganz anders aus. Und eigentlich hätte sie das gern von vorher zurück. Mir ist das schon mal passiert, bevor es Windows-Dateiversionierung gab. Das kann auch sein, dass dir das gar nicht selber passiert, sondern viele Menschen wohnen mit anderen Menschen zusammen in einem Haushalt. Jemand findet einen USB-Stick, denkt sich, cool, den nehme ich, formatiere ich, packe ich einen Videofilm drauf, habe ich abends was zum Gucken. Ja, doof war aber mein Backup-USB-Stick. Hat jemand aus der WG halt meine Daten geschrottet. Muss ja gar nicht böse sein. Böse ist das vierte Szenario. Ungewollte Änderungen Teil 2 werden dann von talentierten Unternehmern oder Soldaten angegriffen, in der Regel ja Unternehmer. Also ich rede von Ransomware. Jemand hackt sich oder schickt einen Trojaner auf deine Geräte. Und sorgt so dafür, dass die Daten dort wegkommen. Ja, die sind dann verschlüsselt und rein theoretisch wieder, ja, aber sind wir mal ehrlich, die sind dann weg. Der Unterschied zu dem versehentlichen Löschen ist, dass so eine Ransomware eben so hinterhältig ist, dass sie oft auch gezielt nach den Backups sucht und die mitlöscht. Kommen dann nachher nochmal zu einem konkreten Beispiel. Aber gerade im Unternehmenskontext ist es so, wenn ein Ransomware-Angriff passiert, dann wird in der Regel nicht nur der Hauptdatensatz angegriffen, sondern wenn es irgendwie geht, versucht die Software auch angeschlossene Backup-Systeme mit zu entsorgen, sodass man dann wirklich doof dasteht. Gut, es mag noch weitere Bedrohungsszenarien geben, in allen möglichen Kontexten. Ich höre immer wieder auch, dass Sachen beschlagnahmt werden. Zu der Fraktion gehöre ich nicht, aber also zu keiner von beiden. Aber ich glaube, für so den normalen Menschen im Allgemeinen reicht das. Jetzt lassen uns mal nachdenken. Wir hatten also gewisse Daten, die uns was bedeuten. Wir haben Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Und was heißt das? Wenn ich also ein Backup machen will, muss ich mir überlegen, welche Daten sind mir wichtig, von welchen möchte ich Kopien aufbewahren. Wie weit räumlich entfernt sollten diese Kopien lagern? Das ist ja auch eine Frage von, wie praktisch ist das nachher. Wie oft passieren die Kopien? Ne? Mache ich das einmal im Monat? Mache ich das mehrmals am Tag? Ist ja ein Riesenunterschied. Lege ich quasi diese Kopien so an, dass ich verschiedene Versionen im Zugriff habe, dass ich also in der Zeit zurückspulen kann und die Version von vor einer Woche mir ziehe, weil ich dann irgendwie erst gemerkt habe, dass die Ransomware da ist oder dass ich irgendwie völlig in die falsche Richtung meine Semesterarbeit geschrieben habe. Apropos Ransomware, genau, wenn ich die Daten irgendwo ablege, habe ich das so gemacht, dass ich auch vor wirklich mutwilliger Zerstörung sicher bin oder einigermaßen sicher bin. Wenn ich die Daten in einen Ort lege, der entfernt ist, also zum Beispiel eine Cloud, ne, dann sollte ich sie verschlüsseln und dann sollte ich mir immer merken, wo habe ich den Schlüssel, ne, und wo kriege ich den im Zweifel wieder her, wenn mein Haus abgebrannt ist. Und hin und wieder, und das ist so eine letzte wichtige Überlegung, die dann gern vergessen wird, kein Backup ist irgendwas wert, wenn ich ihn nicht einmal ausprobiert habe. Man muss ja nicht gleich seinen ganzen Rechner zurücksetzen, aber wenigstens mal reingucken in den Backup, versuchen, einzelne Dateien zurückzuziehen, einfach um zu schauen, geht das überhaupt? Ja? Ist das kompatibel? Funktioniert das überhaupt im Fall der Fälle? Einfach mal ausprobieren. So, das war jetzt sehr viel Theorie und Konjunktiv und ja, erfordert eure Vorstellungskraft. Ich versuche es mal ein bisschen plastischer zu machen. Trefft Alice. Alice ist Journalistin, lebt in Hamburg. Alice ist Fan von Apple, deswegen hat sie ein MacBook, sie hat ein iPhone und sie wickelt ihre E-Mails über die iCloud ab, also über den Apple-Dienst. Sie ist da voll drin. Die Fotos macht sie mit ihrem iPhone und irgendwer in ihrer Firma hat ihr mal gesagt, pass auf, es wäre voll gut, wenn du dir so eine USB-Platte besorgst und Backups machst. Also hat sie das gemacht, sie hat sich eine USB-Platte gekauft und macht regelmäßig Backups. Wir schauen gleich ein bisschen im Detail rein, was das für sie bedeutet. Der andere Kollege ist Bob, das ist ihr Bruder, ihr jüngerer Bruder. Und Bob ist noch Student, deswegen hat er nicht so viel Geld. Deswegen hat er nur einen Windows-Laptop und hat auch nur ein Android-Handy und nutzt das kostenlose Gmail. Eine Festplatte hat er nicht, dafür hat das Geld nicht gereicht, leider. Und ohnehin macht er sich noch nicht so viel Gedanken um Datensicherung. Er hat gehört, es gibt da Clouds, jedenfalls hat Microsoft ihm das gesagt und dem vertraut er auch erstmal ganz gut. So, die beiden sind Geschwister und ich würde mal so sagen, das sind so die typischen Anwendungsfälle. Ja, könntet mir jetzt entgegenhalten, was ist denn mit Linux? Ja, das stimmt. Ich würde mal unterstellen, jemand, der seinen Linux-Laptop aufgesetzt hat, der hat sich auch mit dem Thema Backup auseinandergesetzt. Die grundsätzlichen Fragen unterscheiden sich auch nicht groß. Ne? Es geht nachher darum, welche Tools ich einsetze. Und da würde ich auf die häufigsten Plattformen hier eingehen, damit es einen praktischen Bezug hat. Fangen wir mal bei Alice an. Alice Laptop hat eben ihre Geschäftskorrespondenz und ein paar Profifotos, was Journalisten so mit sich rumtragen. Und Alice nimmt sich vor, jeden Freitag zum Feierabend hin, wenn sie sich die Rotweinflasche aufgemacht hat und kurz bevor sie ihr Laptop zuklappt, sitzt sie zu Hause auf ihrer Couch, schließt die USB-Festplatte an und dann geht Apple Time Machine an. Das ist ein Programm, was auf den Macs standardmäßig drauf ist. Ich glaube, man muss es einmal einschalten, dann eine Platte aussuchen und dann spiegelt die Time Machine quasi alle Änderungen seit dem letzten Backup dann darauf und tatsächlich auch versioniert, sodass, und deswegen heißt das Ding ja Time Machine, ich auf einen beliebigen Punkt in der Zeit zurückspulen kann. Also nicht ganz beliebig, je nachdem, wie groß die Platte ist und wie viel Alice so ändert, aber theoretisch in jeden beliebigen Punkt zurückspulen kann und den Zustand zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit wiederherstellen. Das ist ziemlich komfortabel und das funktioniert auch ziemlich gut und es ist kostenlos, wenn man bedenkt, dass Apple halt ziemlich teuer ist, aber das haben sie gut hingekriegt. Nicht dabei gebackupt, das sollte Alice aber wissen und wir wissen nicht, ob sie ihr bewusst ist. Das sind ihre Fotos, die von ihrem iPhone kommen, die landen nämlich in Apple-Fotos und nicht auf ihrem Laptop und deswegen auch nicht auf ihrer Festplatte. Und das gleiche gilt für die E-Mails. Die E-Mails in ihrem iCloud-Konto, die sind in ihrem iCloud-Konto, aber nicht auf ihrem Laptop und also auch nicht auf der Festplatte. Schützt Alice das jetzt gegen Hardware-Schäden? Ja klar. Ne? Also in dem Moment, wo das Laptop kaputt geht, hat sie die wichtigsten Daten auf der Platte. Habe ich... Wenn du was benutzt?
Also IMAP. Du hast dein Mail eingerichtet.
Ja, und du bist sicher, okay, genau, also wenn du IMAP benutzt, synchronisiert er quasi, ja, aber bist, hast...
Das ist ein komplettes System-Backup, das heißt, die Mails wären ja zumindest bis zu einem bestimmten Stand da, oder mein Zurückangriff.
Ja, wenn du IMAP benutzt, dann sind, ist ein Teil der Mails auf dem Laptop, das stimmt, aber vermutlich nicht alle. Ne? Also ich habe meinen Postfach seit 2003. Wenn ich jetzt einen frischen Mac mit IMAP aufsetze, wird der bestimmt nicht bis 2003 zurückgehen und die letzten Mails da synchronisieren. Warum sollte er? Also ich weiß es nicht genau, ne? Aber ich unterstelle mal, dass das Apple Mail in dem Fall genau die Mails synchronisiert, die es braucht. Vielleicht die letzten paar Wochen rückwirkend, aber halt nie. Du weißt halt nie, ist wirklich alles da. Also ich bin mir ziemlich sicher, Thunderbird macht das nicht, bei Apple Mail weiß ich es nicht. Genau. Genau, danke. Also danke fürs Ergänzen. Genau. Ja, also das war auch mein Stand. Ne? Das, also die, das ist ja an sich auch positiv. Ne? Die, also aus Sicht der Datensparsamkeit ist das ja schon okay. Das MacBook lädt sich nur das runter, was es wirklich braucht. Aber wenn ich mir um ein vollständiges Backup Gedanken mache, dann fehlt da leider ein Stück. Zumindest herrscht eine Unsicherheit. Und das ist übrigens ein Impuls, den ich euch mitgeben wollte. Ne? Wenn ihr unsicher seid, ist wirklich alles da, dann findet es besser raus. Weil wenn ihr es hinterher rausfindet, ist es zu spät. Also schützt ihr das gegen Hardware-Schäden? Ja. Schützt ihr das gegen Ransomware? Nein, nicht, weil die bösartigste Ransomware würde warten, bis Alice Freitag die Platte reinsteckt. Dann erkennt die Ransomware, ah, da ist die Sicherung. Sicherung löschen und dann erst MacBook platt machen. Und dann hast du keine Sicherung. Also gegen Ransomware ist Alice nicht geschützt. Gegen versehentliches Löschen schon. Wie gesagt, bei Time Machine kann man zurückspulen. Gegen Gebäudeschäden? Ist Alice gegen Gebäudeschäden geschützt? Manchmal, wenn Alice mit ihrem Laptop gerade nicht zu Hause ist, wo die Platte ist, dann schon. Aber die meiste Zeit ist doch die Platte und das Laptop unterm selben Dach und dann halt nicht. Und hat Alice ihre Daten verschlüsselt? Nee, hat sie nicht, weil in der Standardeinstellung der mit Time Machine Backup das nicht anbietet. Ein bisschen anders sieht das mit Alice iPhone aus. Alice iPhone ist mit der iCloud verbunden und die kümmert sich selber darum, dass das Telefon gesichert wird, wann immer es mit dem WLAN verbunden ist, sichert es also alles, was da drauf ist, gerade die Fotos. Weil der Platz begrenzt ist, kostet das Alice auch ein bisschen Geld, das ist es ihr aber wert, weil es so schön komfortabel ist. Das Telefon macht auch Backups von sich als Ganzen, also die App selbst nicht, aber sämtliche Konfigurationsdateien. Und wer schon mal ein iPhone durch ein neues ersetzt hat, weiß, das funktioniert super komfortabel. Ne? Also verlierst du dein iPhone, kaufst dir einfach ein neues im Laden, meldest dich mit dem Account an und machst wieder Herstellung, sieht das Ding hinterher genauso aus, wie es vorher aussah. Also das hat Apple gut hingekriegt. Wichtig ist, dass diese Backups regelmäßig laufen, muss man sich halt mal anschauen, wenigstens einmal reinschauen. Schützt sie das gegen Hardware-Schaden? Ja klar, gegen Gebäudeschaden auch, weil das Backup in der Cloud liegt und damit nicht unter ihrem Dach. Gegen Ransomware, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, aber ich kenne auch keine Ransomware für iPhones. Verschlüsselung der Daten, wie gesagt, die liegen in der Cloud. Jetzt ist die Frage, was meinen wir mit Verschlüsselung? Also ich kann euch versichern, Apple verschlüsselt seine Daten in der Cloud, steht auch in den AGBs. Das Dumme ist nur, der Schlüssel dafür, den hat halt Apple. Also vor Apple habt ihr die Daten nicht verschlüsselt, sondern nur vor Leuten, die bei Apple ins Rechenzentrum spazieren und dort die Festplatten klauen. Ja, das ist ohnehin ein Grundschutz, der erwartet wird von einem Dienstleister, zwingt euch aber dazu, Apple zu vertrauen. Und jetzt könnte man da natürlich fairerweise sagen, ja, aber in dem Moment, wo ich ein iOS-Handy einsetze und ein macOS mit einem Mac, ja, macOS-Gerät, dann vertraue ich dem Hersteller des Betriebssystems ja eh schon alles an, was ich habe und dann kann ich ihm auch die Backups anvertrauen. So, Fazit. Alice ist also eigentlich ganz gut geschützt. Diese USB-Platte und die Cloud-Sicherung bieten ihren sehr guten Grundschutz. Nachteil bei der einen Platte, die kann kaputt gehen. Also die wird kaputt gehen, die Frage ist wann. Und sie lebt in der Regel unter einem Dach mit dem Original. Nachteil der Cloud ist, die Schlüssel liegen bei Apple. Ja, das ist auch der einzige Nachteil. Was kann man denn verbessern? Was könnte Alice jetzt noch besser machen? Also Alice könnte zunächst mal ihr Time Machine Backup auf Verschlüsselung umstellen. Das ist ein Klick entfernt und ganz einfach. Ja, dann ist quasi die Platte mit ihrem Laptop verheiratet und das führt dann dazu, dass wenn jemand diese Platte findet, er damit nichts anfangen kann, nur dieses Laptop kann die Platte wiederherstellen. Ich glaube, es ist, genau. Das so gut ist, weiß ich allerdings nicht. Ne? Wenn das Laptop kaputt geht. Es gibt ein Backup-Passwort dafür, danke. Ich konnte es halt nicht ausprobieren, den Screenshot habe ich aus dem Internet geklaut, weil ich habe kein MacBook mehr. Ja. Genau, dieser wichtige Satz, den werde ich noch ein paar Mal sagen, dass, wenn ihr irgendwas verschlüsselt, seht zu, dass das Passwort woanders ist, an einem sicheren Ort. Genau. Also, sie könnte das Time Machine Backup auf Verschlüsselung umstellen, das kostet nicht viel. Sie könnte sich eine zweite USB-Platte anschaffen, das kostet auch nicht viel. Die sollte sie dann aber im Büro lagern und abwechselnd ihre Backups auf der einen, auf der anderen Platte machen. Dann hat sie das Problem mit dem unter einem Dach gelöst und auch das Problem mit der Ransomware gelöst, weil ich kenne keine Ransomware, die erst wartet, bis sie alle USB-Platten kaputt gemacht hat und dann das Laptop kaputt macht. Was könnte sie noch machen? Ach ja, und sie könnte eben hergehen und sicherstellen, dass Apple Mail alle Mails gesynkt hat, bevor sie das Time Machine Backup anschmeißt. Ja, das kann man machen. Man kann sich in Apple Mail, das habe ich gegoogelt vorher, man kann sich in Apple Mail tatsächlich das Postfach exportieren einmalig, das geht. Und dann könnte man es in den Backup mit einziehen. Und das Gleiche theoretisch mit den Fotos von dem iPhone ist aber schwierig. Und ich habe jetzt auch, also lass uns heute das nicht darauf eingehen, aber sie könnte auch dafür sorgen, dass ihre Fotos auch auf dieser Platte liegen. So, gucken wir uns Bob an, ihren Bruder. So, Bob sichert seine Dateien automatisch in Microsoft OneDrive. Das ist auch eine Cloud. Das hat bis 5 GB auch kostenlos Microsoft im Angebot. Das klappt auch ganz gut, weil Microsoft will, dass es gut klappt und einfach benutzbar ist. Aber weil es nur 5 GB sind und er kein extra Geld dafür ausgeben will, hat er auf dem Laptop wirklich nur Dokumente. Seine Bilder hat er eh auf dem Handy und Videos guckt er bei Kumpels. Er achtet auch da, genau. Schützt ihn das vor Hardware-Schäden? Ja, weil wenn Laptop kaputt, hat er seine wichtigen Dateien in der Cloud. Das ist ja die Idee dabei. Es schützt ihn also auch vor Gebäudeschäden, weil es unter einem anderen Dach ist. Schützt ihn das vor versehentlichem Ändern und Löschen? Ja, auch, denn OneDrive versioniert. Da kann man auch bei einzelnen Dateien in der Zeit zurückgehen. Schützt ihn das vor Ransomware? Habe ich auch nachgelesen bei Microsoft. Das schützt ihn einmal vor Ransomware. In der kostenlosen OneDrive-Version, in der Enterprise Edition beliebig oft, aber für Privatanwender einmal. Wie genau sie das messen, weiß ich aber nicht. Und hat er seine Daten verschlüsselt? Jein, genau wie Alice. Er hat sie bei Microsoft im Rechenzentrum, da sind sie auf den Platten verschlüsselt, aber Microsoft hat eben den Schlüssel dafür. Wie sieht es denn mit seinem Mobiltelefon aus? Bobs Mobiltelefon ist ein Android-Handy. In der Google-Standard-Konfiguration wird jedes Foto, was er knipst, auch sofort in die Google-Fotos-Cloud hochgeladen. Das findet er voll gut. So hat er da im Grunde ein Backup. Einige seiner Apps sichern auch in Google Drive die Konfigurationsdaten. Mehr Gedanken hat Bob sich nicht darum gemacht. Hilft ihm das bei Hardware-Schäden? Ja, wenn er sein Android-Telefon verliert, sind die wichtigsten Daten noch da. Aber Android ist da nicht annähernd so komfortabel wie Apple. Ne? Also man kriegt das Gerät nur mit Mühe wieder genauso hin, wie es vorher war, wenn man sich ein blankes aus dem Laden holt. Schützt ihn das vor versehentlichem Ändern und Löschen? Ja, auch in der Regel. Die Google Drive und Google Fotos haben beide einen Papierkorb oder können auch Änderungen zurückspulen. Gebäudeschaden, ja klar auch. Ransomware, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es Android-Ransomware gibt, die einem die Fotos platt macht. Das habe ich nicht rausgefunden. Und Verschlüsselung, gleiches Prinzip. In der Cloud ist es verschlüsselt, aber den Schlüssel hat Google. Was heißt das jetzt für ihn? Bob verlässt sich also sehr auf Clouds. Das hat den Vorteil, dass die Backups erstmal ad hoc passieren. Sobald er sich mit seinem WLAN verbindet, passiert sofort ein Backup, sobald das irgendwie wieder geht. Die Daten werden sehr weit entfernt gespeichert. Der Nachteil ist, er hat überhaupt keinen physischen Zugriff auf diese Sicherung. Wenn Google beschließt, ich mag dich nicht mehr, dann sind sie weg. Ich habe übrigens abwegig ist das gar nicht. Es gab jetzt einen Artikel in die Zeitung vergessen, das war in den USA, über einen Familienvater, der Fotos von, also ich sag mal, Fotos, die nach Kinderpornografie aussahen, auf seinem Handy hatte, aber in dem Fall zu Recht, weil Ärzte ihn darum gebeten hatten. Und Google hat das Foto im Grunde auch zu Recht als Kinderpornografie erkannt und dann aber den ganzen Account gesperrt und ihn auch auf eine Blacklist gesetzt und gemeldet. Bei der Polizei angezeigt. So, die Polizei hat, der konnte man das erklären, mit der war dann alles relativ schnell klar, weil das Krankenhaus auch gesagt hat, nee, das, wir haben das so bestellt, passt so. Aber an seinen Google-Account ist der Mann bis heute nicht rangekommen. Also was er da an Fotos hatte oder an Mails hatte, das mag da physisch vielleicht noch sein, aber Google lässt ihn einfach nicht mehr ins System. Und er hat nichts falsch gemacht und das ist auch nicht zu teuer geworden oder so. Es ist einfach weg. Und egal, wie man das jetzt juristisch bewertet, das hilft ihm ja nicht. Seine Mails und seine Fotos sind alle futsch. Hätte er ein Backup gehabt oder vielleicht hatte er einen gehabt, ne, dann wäre das nicht so schmerzhaft gewesen. Also wenn ich also sage, nur auf die Cloud zu vertrauen ist riskant, dann ist das jetzt nicht ein rein hypothetisches Risiko. Es passiert tatsächlich hin und wieder. Was könnte Bob denn jetzt sicherer machen? Naja, also er könnte sich zunächst mal eine USB-Platte kaufen oder besser gleich zwei für verschiedene Orte und dann könnte er umstellen von OneDrive auf die Windows-Dateiversionierung. Das ist ein Tool, ähnlich wie Apple Time Machine in Windows. Das kennt kaum einer. Das gab es schon in Windows 2010 und dann gab es eine etwas andere Oberfläche für, die auch unter irgendwie Sicherung als im Menü vorhanden war. Und das hat man in Windows 11 abgeschafft, weil damit keiner klargekommen ist. Es war auch furchtbar zu bedienen. Was aber in Windows 11 immer noch da ist, ist der Dateiversionsverlauf. Danach muss man suchen, direkt in den Einstellungen. Dann findet man diesen Dialog. Dort kann man dann halt einen Datenträger angeben, wo Sicherungen hingemacht werden. Und ab dann funktioniert das Ding genauso wie Apple Time Machine auch. Sobald ich diesen Datenträger im Zugriff habe, weil ich die USB-Platte ranstecke oder weil ich im WLAN bin, wo der Datenträger als Netzlaufwerk verfügbar ist, fängt Windows an, die Version seit der letzten Sicherung dort hinzusichern und ich kann durch diese Version auch zeitlich wieder zurückspulen. Ist kostenlos, ich benutze das sehr, ich oute mich als Windows-User und ich nutze das eigentlich seit mehreren Jahren und das funktioniert auch relativ zuverlässig. Wie gesagt, es ist einfach nur schlecht von Microsoft promoted, weil sie natürlich ihr OneDrive verkaufen wollen und nicht das Tool. Und es kann natürlich sein, dass sie es im nächsten Windows auch nicht mehr anbieten, aber im Moment ist es noch da. Genau. So, also er könnte sich eine USB-Platte kaufen und das Ding nutzen. Dann hat er auch gleich viel mehr Speicherplatz. Dann braucht er OneDrive auch gar nicht mehr. Dann muss er die Daten also gar nicht mehr der Cloud anvertrauen. Und er könnte irgendwie noch gucken, wenn ihm seine Handyfotos wichtig sind, macht es vielleicht Sinn, die auch noch auf diese Platte zu sichern. Mit Android-Telefonen geht das eigentlich relativ einfach, weil die als Dateisystem sichtbar sind, wenn man sie per USB anstöpselt. Jo. Das waren so die beiden Personas, die typisch sind. Wir können jetzt noch einen Tick tiefer einsteigen, wenn ihr Lust habt, oder wir machen das Fazit. Möchtet ihr noch eine etwas ausgefeiltere Lösung sehen? Wenn ihr schon mal hier seid. Ne? Alice und Bob sind, wie gesagt, Geschwister und hin und wieder treffen die sich und haben sich dann auf einem Familientreffen mal unterhalten über ihre, sag mal, was passiert eigentlich, wenn meine Daten weg sind? Hast du gelesen? Und ja, und ich weiß nicht, ob das bei mir so funktioniert. Lass mal wen fragen, der sich damit auskennt. Das ist Chris. Chris ist Administratorin in Alice Redaktion und hat den beiden folgenden Tipp gegeben. Jetzt wird's kompliziert. Wir fangen mal bei Alice an. Sie sagt, Alice, kauf dir mal ein NAS. Ein NAS ist ein Network Attached Storage, also eine Netzwerkfestplatte. Die gibt es natürlich für einen professionellen Einsatz. So, dieses kleine weiße Kästchen unter Alice, das ist eine für zu Hause, für den privaten Einsatz. Und die hat an sich als Gerät schon mal, also was macht die? Ne? Die stellt über euer Heimnetzwerk einfach Netzlaufwerke bereit, die ihr dann als ganz normale Ordner in euer Betriebssystem einbinden könnt, in allen dreien, Linux, macOS und auch Windows. Und die als ganz normales Dateisystem haben oder eben Backups dorthin machen. Und das Schöne an diesen Geräten, die gibt es als RAID-Version, also mit zwei Festplatten drin. Ich hatte vorhin gesagt, Festplatten gehen irgendwann auf jeden Fall kaputt. Und deswegen sind schlaue Leute auf die Idee gekommen, naja, wenn es dann um wichtige Daten geht, dann lasst uns doch das Gerät folgendermaßen bauen. Wir bauen da zwei Festplatten rein, auf denen exakt das Gleiche drauf ist. Und wenn ich Daten auf die eine schreibe, wird das auch sofort auf die andere kopiert. Wenn ich auf die eine lösche, wird das sofort auf die andere kopiert. Also die müssen immer genau im Spiegel sein. Das hat dann auch noch Geschwindigkeitsvorteile. Wenn ich lese, kann ich von zweien gleichzeitig lesen, weil es ist das Gleiche drauf. Egal. Die Idee ist, jetzt geht eine kaputt, die ist an ihrem Lebenszeitende und das NAS sagt mir dann Bescheid, schickt mir eine E-Mail, pass auf, Platte 1 ist ausgefallen. Also das sagt tatsächlich vorher Bescheid, es wird demnächst ausfallen, aber mal angenommen, die ist ausgefallen, dann nehme ich die raus, also nee, dann bestelle ich mir eine neue oder ich gehe im Mediamarkt eine kaufen, nehme die kaputte raus, setze die leere rein und dann sagt das Teil, ah, guck mal, ich habe eine neue Platte gefunden, möchtest du die jetzt wieder synchronisieren? Sagst du, ja, alles klar, dann wartest du bei den Privatgeräten mal 2-3 Tage und dann sind die synchronisiert. Es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass beide Platten gleichzeitig wegfliegen. Das kann schon passieren bei einem Blitzschlag oder wenn sie geklaut werden oder wenn das Haus verbrennt, ja richtig. Das löst nicht das Problem von unter einem Dach. Es löst aber das Problem des Geräteausfalls. Ne? Und der ist einfach viel wahrscheinlicher, als dass das Haus abbrennt. Und genau, also deswegen kauft sich Alice ein Gerät mit 2 Festplatten drin. Wichtig ist, diese sogenannte RAID-Funktion, diese Spiegelung, ist halt kein Backup. Warum nicht? Ne? Wenn ich versehentlich was lösche, ist es sofort auf beiden Platten weg. Ich kann es auch nicht zurückdrehen. Die sind wirklich Bit für Bit sind die gespiegelt. Deswegen ist das kein Backup, sondern es ist eine Hardwarelösung, die kompensiert, dass Geräte halt mal ausfallen. So, das alles interessiert Alice natürlich nicht. Alice baut das Ding zu Hause an ihren Router dran, hat dann über WLAN ein Netzlaufwerk und kann jetzt ihr Apple Time Machine umstellen. Statt auf USB-Platte sichert sie immer auf die Netzwerkplatte. Das führt dann dazu, dass Alice jetzt schon mal nicht mehr die USB-Platte dran stecken muss. Das kann man nämlich schön mal vergessen, wenn man sich Freitagabend einen Rotwein aufgemacht hat. Sondern immer, wenn sie sich ins WLAN einwählt, merkt Time Machine, ah, okay, die Platte ist jetzt da, jetzt mache ich mal meine Sicherung. Das passiert im Hintergrund, das merkt Alice gar nicht. Und insofern hat sie da schon mal was automatisiert. Für ihr Mobiltelefon gibt es eine App von dem Hersteller dieser Netzwerkfestplatte, die man sich auf sein, in dem Fall iPhone, drauf tun kann. Und wenn man sich die richtig einstellt, dann guckt die, ah, Alice hat neue Fotos gemacht und ich bin jetzt verbunden mit zu Hause, dann sichere ich die Fotos jetzt mal auf diese Netzwerkfestplatte. Dann habe ich die physisch eben nicht nur in der iCloud, sondern auch wirklich physisch zu Hause bei mir auf der Netzwerkfestplatte. Das ist schon mal gut. Dann sagt sie, pass auf, jetzt wird es kompliziert. Jetzt nimmst du deine Fritzbox und verbindest die mit der Fritzbox von Bob. Bob, wir erinnern uns, wohnt in Münster in einer WG zwischen Hamburg, wo Alice wohnt, und Bob sind also 235 Kilometer Luftlinie. Dass dort zur gleichen Zeit ein Waldbrand ausbricht oder eine Flut, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Insofern macht das Sinn. Es macht tatsächlich nicht Sinn im selben Straßenzug, ne, weil tatsächlich Feuer sich ja auch mal ausbreiten. Es macht tatsächlich Sinn, dass das ein bisschen entfernt voneinander ist. Und Bob baut bei sich zu Hause das gleiche Setup. Ich erkläre das jetzt nicht nochmal, aber diese App, die die Fotos sichert, gibt es halt auch für Android. Das ist so die Hauptbotschaft. Ne? Ansonsten ist die Idee die gleiche. Beide sichern ihre Daten bei sich zu Hause auf die Netzwerkfestplatte. Und das passiert in beiden Fällen. In dem Moment, wo sie zu Hause mit ihrem WLAN verbunden sind und das Gerät eingeschaltet ist, dann werden die Daten gesichert. Ganz automatisch, müssen sie sich nicht drum kümmern. Jetzt kommt der Trick und dann sagt Chris, ja, pass auf, da musst du wirklich gut nachlesen, dass du das richtig machst. Einmal pro Nacht sichern die Festplatten gegenseitig, quasi über Kreuz, diese Sicherung nochmal. Also das, was Alice tagsüber in ihren gelben Ordner gesichert hat, wird nachts in den gelben Ordner bei Bob gespielt. Und hier ist es jetzt wirklich wichtig, auf Verschlüsselung zu achten, denn Bob wohnt in einer WG. Andere Leute hängen dort im selben Netzwerk, kommen auf dieselbe Netzwerkfestplatte und selbst wenn nicht übers LAN, dann doch wenigstens physisch, indem sie Zugriff auf das Gerät haben. Also das Gerät bei Bob ist aus Alice Perspektive nicht sicher, und deswegen, oder zumindest nicht vertrauenswürdig, und deswegen muss sie die Daten dort verschlüsselt ablegen. Und den Schlüssel dafür wiederum sollte sie nicht verlieren. Denn wenn Alice Haus abbrennt, samt ihrer KeyPass-XC-Datenbank, ja, und samt ihrem kleinen Zettel, der am Bildschirm klebt, hoffentlich nicht, ist trotzdem alles weg. Also macht es vielleicht voll Sinn, dass sie das Passwort zur Entschlüsselung dieser Sicherung einmal aufschreibt, ausdruckt, und bei der gemeinsamen Mutter zu Hause platziert. Also halt ganz woanders. Nicht in der Nähe, nicht in Bobs Wohnung, da soll es ja genau nicht sein, aber auch nicht bei sich zu Hause, sondern an einem dritten Ort, wo ich auf jeden Fall rankomme, wenn sonst nichts mehr geht. So, und Bob macht das Gleiche. Ne? Also Bob stellt das genauso ein, dass quasi überkreuz seine Dateien auf Alice Netzwerkfestplatte gesichert werden. Das kann man auch öfter einstellen als einmal pro Tag, das kann man auch einmal die Woche machen, das ist im Grunde egal. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Daten sich pro Woche so ändern und wie dick die DSL-Leitung ist. Ich habe dieses Setup jetzt selber mit meiner Schwester schon seit 4-5 Jahren. Und das initiale Sichern, ne, das dauert dann tatsächlich mal eine Woche, bis das halbe Terabyte darüber geflutscht ist. Und aber danach läuft das eigentlich innerhalb weniger Minuten pro Nacht durch. Ne? Und dann ist einfach nur spannend, darauf zu achten, dass man hin und wieder mal reinguckt. Ne? Also wenn das eine Automatik ist, die jede Nacht läuft, gucke ich ja nicht jeden Morgen nach, geht das noch. Aber wenigstens einmal pro Jahr sollte ich mich hinsetzen zu Weihnachten und gucken, sind die Platten fast voll, sind da Fehlermeldungen in den Logs, kommt da vielleicht eine physische Warnung, Achtung, die Platte geht bald kaputt, kauf dir schon mal eine neue. Und. Also man muss sich tatsächlich ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen. So, was haben wir jetzt dadurch eigentlich erreicht? Durch diese zwei NAS-Überkreuzsicherung. Wir haben eine räumliche Trennung. Also erstmal, wir haben zwei Backups von den Originaldaten. Das ist schon mal eine gute Idee. Streng genommen haben wir sogar vier, weil in jedem Gerät ja zwei Festplatten sind. Aber das ist ja in dem Sinne kein Backup, aber hilft. Wir haben also zwei Backups und diese Backups sind 235 Kilometer voneinander entfernt. Das ist auch, also kein Feuer, keine Flut und hoffentlich auch kein Krieg, kann den beiden was anhaben. Durch die Logik, dass, jetzt muss ich gucken, wie ich das erkläre, durch die Logik, dass Alice Laptop nicht direkt auf Bobs NAS zugreift und umgekehrt, sondern da ist halt ein Knoten dazwischen, bin ich auch sicher vor Ransomware-Angriffen. Also es kann halt sein, dass Alice Laptop sich einen Ransomware-Wurm einfängt und der macht erstmal Alice Netzwerkplatte platt und danach macht er Alice Laptop platt. Aber an Bobs Netzwerkplatte kommt er halt nicht ran. Um an Bobs Platte ranzukommen, müsste er erstmal das Synology, also das NAS auf Alice Seite quasi infiltrieren. Das ist aber ein ganz anderes Betriebssystem und es bietet auch überhaupt keine Schnittstelle dafür. Es offeriert ja nur Verzeichnisse, wo man Dateien ablegt. Der Wurm hätte überhaupt keine Möglichkeit reinzukommen. Also dass es gar nicht geht, will ich nicht sagen. Ne? Aber der normale Angriffspfad eines Ransomware-Unternehmers würde hier nicht zum Erfolg führen, weil Alice ihre Daten eben auch noch ganz woanders gesichert hat. Genau. Und zumindest bei den meisten Geräten, die man so für den Konsumermarkt kaufen kann, ist es auch so, dass die automatisch E-Mails verschicken, sobald die irgendwie einen Alarm haben. Ne? Also Platte kaputt oder Backup ging nicht durch. Also ich hatte das auch oft, dann hat sich halt rausgestellt, der Mann von meiner Schwester hat dann irgendwann einfach die Platte da abgezogen, weil er die Steckdose für den Staubsauger brauchte oder sowas und vergessen danach wieder ranzustecken. Ja, und weil ich kriege eine Woche lang Alarme, Backup schlägt fehl. Und bis ich mal anrufe, und könnte er mal wieder den Stecker reinstecken. Also das sind ja die Probleme des Alltags. Ne? Und dann ist es schön, wenn man eine Mail kriegt, die einen daran erinnert. Weiterer Vorteil ist, das Ding ist plattformunabhängig, weil diese Netzwerkplatten eben über mehrere Protokolle ihre Dienste anbieten. Es ist egal, ob ich das jetzt mit einem Mac, einem Linux, einem Windows, einem iPhone, Android, ist völlig egal. Funktioniert immer. Der Nachteil ist, man muss sich ein bisschen reinlesen. Man muss sich mit den Geräten beschäftigen. Die muss man ja selber dann administrieren. Also es theoretisch reicht es, wenn einer von beiden das kann. Ja, der kann das für beide dann administrieren. Wenn Bob das lernt sozusagen, ich weiß nicht genau, was er studiert, könnte er es für Alice mitmachen, denn sie sind ja übers Netzwerk eh miteinander verbunden. Aber einer muss es tun. Einer muss diese Geräte aktiv administrieren und auch verstehen, was sie da tun. Und das ist halt ein bisschen mehr als die komfortablen Lösungen wie iCloud, OneDrive oder Google Fotos eben anbieten. Da muss man das eigentlich nicht verstehen. Genau. So, zusammengefasst, was solltet ihr heute mitnehmen? Ja? Bewahrt euch immer mindestens eine Kopie, besser mehr, von den Daten auf, die euch was bedeuten. Die Grundschutztools, die Windows und Mac bieten, sind schon mal ganz gut in Kombination mit einer handelsüblichen, nicht zu teuren USB-Festplatte. Es geht immer noch besser, haben wir gerade gesehen, aber der Grundschutz reicht in der Regel auch aus. Besser als gar nichts. Man sollte überlegen, diese Kopien aber nicht im selben Gebäude zu lagern und man sollte darauf achten, dass man diese Sicherung auch wirklich regelmäßig durchführt und nicht nur einmal irgendwie im Quartal oder so oder mit jeder Steuererklärung, sondern wirklich regelmäßig. Und wenn man, dann sollte man überlegen, brauche ich sowas wie Versionierung und bietet mir meine Technik das auch wirklich an? Kann ich in der Zeit zurückspulen? Wenn ich Kopien in fremden Umgebungen ablege, die quasi nicht zu meinem Sicherheitsbereich gehören, also nicht meine Wohnung mit meinem Schlüssel, also zum Beispiel eine Cloud oder zum Beispiel die WG von meinem Bruder oder meiner Schwester, dann verschlüssel den Kram. Mit einem Schlüssel, den du dir selber speicherst, klar, den du aber zusätzlich noch an einem dritten Ort ablegst, wo im Katastrophenfall du darauf zugreifen kannst. Genau, und prüfe gelegentlich die Logs dieser Sicherung, ob die noch läuft, weil manchmal sterben Sicherungen auch einfach still sozusagen und dann kriegst du es nicht mit. Guck hin und wieder rein, wann war die letzte Sicherung, die Tools zeigen das immer an, letzte Sicherung an und versuch am besten sogar hin und wieder mal Dateien aus dieser Sicherung wirklich auch physisch rauszuholen und zu gucken, ah, das ist genau die, weiß ich auch nicht, Steuererklärung vom letzten Jahr oder so. Jo. Das war, was mir wichtig war, euch zu sagen. Habt ihr Fragen? Habe ich was vergessen? Ja.
Wenn ich jetzt so unter anderem ein Backup habe, eine externe Festplatte nehmen, wo nehmen wir jetzt mal ein Szenario, jeden Tag mache ich auch ein Backup, dann ist doch, wenn mein Computer infiziert ist, dann ist doch auch die Festplatte, also, das ist ja dann nicht der erste, der angefangen hat, das verschlüsselt, die warten ja immer eine Weile.
Ja, das meine ich ja, genau. Also
Genau, wie lange ist so ein Zeitraum, dass man sagt, so jetzt, ich gehe, keine Ahnung, nach zwei Monaten, jetzt würde der Angriff starten, die Festplatte würde verschlüsselt werden. Jetzt hätte ich jetzt irgendwie noch mein Backup, das ist zwei Monate alt, was weiß ich, oder drei Monate alt oder so weiter. Das ist noch sicher. Was ist so ein Zeitraum, wo man sagen kann, da ist so eine externe Sicherung?
Also egal, welche Zahl ich dir jetzt sage, die Hacker können es ja dann anders machen. Hilft halt nicht. Ne? Also man muss immer abwägen, wie viele Sicherungen möchte ich mir aufheben. Wenn ich jetzt mit verschiedenen externen Festplatten hantiere, dann ist es halt unpraktisch, davon 10 zu haben oder 12 zu haben für jeden Monat eine. Das wäre vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Dann lohnt es sich eher, diese NAS-Platten zu kaufen. Die versionieren auch die Sicherung. Also quasi die Dateien von deinem Laptop werden schon versioniert durch die Windows-Dateiverwaltung da drauf versioniert, aber zusätzlich nochmal hat diese Sicherung von einem NAS zum anderen auch eine Versionierung. Und wenn du jetzt quasi, und die geht quasi nahezu endlos zurück, und wenn jetzt ein Ransomware-Angriff erst mit einer Verzögerung von, was weiß ich, 6 Monaten startet oder so, dann kannst du zumindest dort 6 Monate zurückspulen. Die letzten 6 Monate hast du dann halt trotzdem verloren, ne? Aber du kannst 6 Monate zurückspulen und das wiederholen. Aber in der Regel brauchst du eigentlich gar nicht 6 Monate zurückspulen. Es reicht ja, wenn du einen Tag zurückspulst, in dem Moment, wo du den Ransomware-Angriff bemerkst. Ne? Also in dem Fall wäre es sehr unwahrscheinlich, dass die Ransomware quasi beide Backups kompromittiert, egal wie lange sie wartet. Das schafft sie nicht. Und dann wärst du immer auf der sicheren Seite. In dem Moment, wo du merkst, dann würdest du ja unterstellen, dass jemand sich genau auf dich einschießt. Und dann kriegt er sowieso alles hin, was er möchte, ne? So ein Spare-Angriff. Aber für den normalen, ich sag mal, für 99,99% von uns trifft das nicht zu.
Der ganz blöde Fall, der Computer ist infiziert, der ist jetzt verschlüsselt, ich habe meine externe Sicherung, die ist 1 Monat alt etwa. Kann ich da gegebenenfalls noch was mit anfangen? Kann ich jetzt, keine Ahnung, ich benutze Windows, kann ich jetzt einen Linux-PC zum Beispiel anschließen? Vielleicht der Angriff. Ich weiß nicht, kann man den Daten noch anfangen oder. Ist das echt abhängig davon, was das Ransomware ist? Das externe Festplatten, hilft das überhaupt?
Ja, klar, hilft. Also aus meiner Sicht schon. Ja. Wie gesagt, habe ich nur eine externe Festplatte, stelle ich es mir so vor, ne? Die Ransomware könnte sofort verschlüsseln. In dem Moment, wo du den Link klickst. Das ist ja auch der Standardfall. Ne? Du klickst irgendeinen falschen Anhang an und zack, alle deine Dateien sind weg. Und dann nimmst du deine externe Festplatte und sagst Danke und steckst sie da jetzt aber nicht mehr ran. Ne? Ist die Ransomware ein bisschen fieser, ja, dann wartet sie, bis die USB-Platte das nächste Mal dran ist, macht erst die Platte kaputt und dann deine Dateien. Und ist sie noch fieser, und das ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, macht sie die Platte kaputt und tut aber so, als wäre die Platte in Ordnung. Und wartet dann nochmal. Und das ist ja die Zeitspanne, die du meinst. Deswegen, wenn du die Frage so stellst und das ganz sicher haben möchtest, dann kauf dir ein NAS und mach's ordentlich.
Okay, also ich hab's ja nicht so gedacht. Die Platte wäre kompromittiert, aber ich hab's noch nicht
mitgekriegt. Ja, genau, das habe ich auch verstanden. Genau. Die Platte wäre kompromittiert und du siehst es aber nicht gleich und irgendwann ist auch das LED, dann ist beides weg. Genau. Deswegen wäre es gut. Also ich habe deine Frage so verstanden, selbst wenn ich 2 Platten habe, die ich im Wochenwechsel bespiele, dann wartet das Ding halt im Zweifel 2 Wochen, Warum sollte es das tun, weiß ich nicht, aber es kann ja sein. Ne? Und macht es dann weg. Wie gesagt, nimm NAS mit einer Versionierung drin, dann hast du das Problem nicht. Dann kannst du auch noch Jahre zurückspielen. Noch Fragen? Ja.
Woher kann ich wissen, ob die Festplatten oder CDs oder wo auch immer ich Backups mache, noch intakt sind oder ob die beschädigt sind?
Reingucken. Also anschließend gucken, ob es noch geht. Ja, das stimmt. Dafür gibt es Tools, ne, dass du das ganze Ding im Grunde wiederherstellst. Ja, klar, da kannst du. Also bei CD, also nehmen wir mal an, du hast CD-ROMs. Also ich habe konkretes Beispiel. Ne? Ich habe neulich aus meinem Keller eine Kiste geholt mit Fotos von 2003 oder so. Und da waren halt, das war damals gab es noch Kleinbild. Ne? Und bei der Entwicklung hatte ich damals schon CD-ROMs bestellt. Also hatte ich ganz viele CD-ROMs mit Fotos von vor fast 20 Jahren. Ne? Und die Halbwertszeit von CD-ROMs ist tatsächlich 20 Jahre. Und ich hatte echt großen Bammel, dass ich erstmal überhaupt ein CD-ROM-Laufwerk zu haben, ist schon schwierig. Ich habe noch eins gefunden irgendwo und ich konnte die auch nahezu alle lesen. Ja? Da kann das natürlich passieren, dass dir meine Datei wegflöten geht. Bei Festplatten passiert das in der Regel nicht. Wenn ich ein NAS habe, wo eine NAS-Festplatte drin ist, dann ist die gemonitort von dem System. Und wenn da irgendwie ein Sektor abschmiert, dann merkt das System das. Und dann guckt das dann, deswegen macht RAID Sinn, ja, dann schmiert der einen Sektor ab, eine Datei ist korrupt. Dann nimmt er quasi von der zweiten Platte den Inhalt dieses kaputten Sektors und kopiert es auf beiden Seiten auf einen neuen Sektor. Und markiert auf beiden Platten diesen Sektor als Schrott. Deswegen macht dieses RAID Sinn. Und die Netzwerksysteme haben halt, die sind schon ein bisschen schlauer als einfach eine USB-Platte, die monitoren sich aktiv selbst und melden sich rechtzeitig, wenn sie merken, dass einzelne Fehler aufgetreten sind. Bei CD-ROMs hast du keine Chance. Da müsstest du theoretisch jedes Mal die ganze CD-ROM scannen. Das ist so viel Arbeit, dass du lieber für 300 Euro so eine Netzwerkfestplatte kaufst. Und das habe ich nämlich gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, warum habe ich eigentlich diese Kiste noch im Keller? Ich habe jetzt alle diese CD-ROMs auf meine NAS-Festplatte gespielt und die CD-ROMs danach sofort entsorgt. Da vertraue ich nicht mehr drauf. Gleiches mit USB-Sticks. Ne? Also die meisten sind halt Billigware, selbst die besseren. Da würde ich nicht die einzige Kopie meiner Daten anvertrauen. Ja. Noch Fragen? Ja. Warst ein bisschen schneller, ja.
Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist deine Strategie, also ich bin jetzt bei der Haltbarkeit von Datenträgern, also Festplatten, die sagt man ja nicht so eine lange Haltbarkeit zu, aber dadurch, dass du dann das nutzt, wo du regelmäßig die Festplatten austauschst oder das NAS bewahren, hast du auf lange Strecke dann doch eine längere Haltbarkeit, als dass du auf die CD-ROMs im Keller sitzt, da wenn du anguckst, vertraust. Habe ich dich richtig verstanden?
Genau. Also die, vorhin beim ersten Mal kam die Frage, ne, wie lange hält denn so eine Platte? Also es gibt verschiedene, es gibt ja verschiedene Hersteller und die großen zumindest bieten ja spezielle NAS-Platten an. Das sind auch keine SSDs, das sind wirklich noch Scheiben. Die sind für einen Dauerbetrieb gemacht. Die mögen das auch gar nicht, nachts irgendwie in Ruhezustand zu gehen oder so. Also Ruhezustand schon, aber nicht ganz aus. Ne? Die sind für einen Dauerbetrieb gemacht und die halten so über den Daumen 50.000 Betriebsstunden. Mir ist mal eine abgeraucht nach 35.000 und dann war genau das und dann hatte ich halt die Warnung bekommen, Achtung, eine von zwei Platten ist jetzt kaputt, dein RAID ist jetzt kaputt, du musst jetzt dringend was tun. Ja, und jetzt kann ich natürlich ein halbes Jahr warten, habe ich aber nicht. Ich dachte, oh, sofort Online-Shop, ne, und eine neue Platte bestellt, in 3 Tagen da gewesen und sofort kaputte raus, neue rein. Und fairerweise muss ich sagen, danach war auch nie wieder was. Die zweite Platte daneben, die hat mittlerweile schon fast 100.000 Betriebsstunden. Also 50.000 ist echt so ein, das geben die Hersteller an als so fast Worst Case. Ne? Die halten schon ziemlich lange. Und die Wahrscheinlichkeit, dass beide gleichzeitig kaputt gehen aufgrund von Ermüdung, die ist nahezu null. Aber Vorsicht, die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Dinger braucht aufgrund von Blitzschlag, die ist deutlich größer. Und deswegen, ja, das ganze Gerät kann ihr trotzdem abbrauchen. Ja. Genau, aber um diesem unvermeidlichen Plattentod zu begegnen, kann man das nahezu endlos spielen, indem man es in einem RAID 1 System immer wieder durch eine neue ersetzt. Du hattest dich gemeldet.
Irgendein Argument für, also benutzt jetzt praktisch ein zweites NAS, das irgendwo anders steht als Offside-Stecker?
Genau, das hier.
Genau. Irgendein Argument, da möchte ich Cloud
benutzen? Nee.
Du kannst ja auch irgendwie AWS,
genau.
Also die ganzen Hersteller.
Ja, genau. Richtig, genau. Nee, da spricht eigentlich gar nichts gegen, außer der, Naja, ich meine, fairerweise muss man sagen, wenn ich ein NAS mit einem RAID 1 betreibe und ich regelmäßig eine neue Platte kaufen muss und das Ding frisst ja auch Strom und Strom wird auch immer teurer, also die Cloud von, ich sag jetzt mal, den großen Dreien, sind jetzt auch nicht so viel teurer, als das Ding selber zu betreiben. Die Frage ist, möchte ich es physisch selber im Zugriff haben? Und nein, tatsächlich wäre das sogar eine sehr gute Empfehlung, wenn man jetzt keine Schwester hat, die Alice heißt, oder, ne, oder kein Vertrauen für den Gegenpart hat, dann kann man in diesen Home, wie sagt man da, Heimanwender NAS-Geräten, hast du immer die Möglichkeit, die Sicherung auch in eine Cloud deiner Wahl zu machen. Und solltest da dann aber auf jeden Fall darauf achten, dass die verschlüsselt ist. Klar, richtig. Nee, aber das geht genauso. Das ist auch im Grunde auch genauso sicher, nur doof, wenn dann der Anbieter sein Preismodell ändert. Aber passiert jetzt ja auch nicht so oft und meistens mit Vorlauf. Ja, dann musst du halt die Backups neu machen. Genau. Es frisst halt viel Platz, ne? Also dadurch, dass dieses NAS sinnvollerweise ja auch in der Sicherung Versionen verwaltet, wächst das schon. Also da kommen schon mal 1-2 Terabyte zusammen und das ist schon Geld. Okay. Ja. Nee, ansonsten ist das eine ziemlich gute Lösung, genau. Für mich war die sportliche Herausforderung das aber alles selbst. Genau, vorhin kam auch die Frage, ob das schwer ist, also weil viele diese Netzwerkfestplatten nicht kennen. Also es gibt irgendwie 2 oder 3 große Hersteller und zumindest der, den ich zu Hause habe, also dieses Modell da, die sind tatsächlich relativ einfach zu bedienen. Die haben eine grafische Benutzeroberfläche, die auch verständlich ist mit viel Hilfe, aber das ganze Thema ist halt komplex, dass man sich die Zeit zum Lesen nehmen sollte, ja, und das auch mal verstehen. Da kann man halt auch viel einfach falsch konfigurieren, auch wenn es einfach zu bedienen ist. Insofern muss man sich, das muss man wirklich wollen und sich da reinlesen, dann ist es aber eigentlich ziemlich gut. So, sehr schön. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Nachdenken anregen und eure Welt wird vielleicht ein bisschen sicherer dadurch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne hinterher. Ich bin jetzt erstmal durch.